Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern-Damm in Berlin. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Lorenz.
Guten Tag.
Ein wunderschön. Alles gut bei dir?
Ja, ich kann nicht klagen.
Sehr schön, das ist doch gut. Ja, liebe Hörer, liebe Zuschauer, je nachdem, wo ihr das hier seht, wir können euch nur beglückwünschen. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute einzuschalten. Wir haben eine spannende Folge mit verschiedensten Themen dabei. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht um Kleopatra, es geht um Großbritannien. Auch innenpolitische Themen sind dabei. Es wird spannend. Bleibt dran, Leute. Viel Spaß. So, dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Schließlich ist Zeit Geld und in diesen Zeiten haben wir alle nicht viel davon. Dementsprechend kommen wir direkt zum Thema. Lorenz, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Also, wir wollten ja weiter die Entwicklung in Großbritannien uns anschauen und was die Regierung da so treibt. Und es gibt da jetzt eine interessante Nachricht. Und zwar sind ab sofort englische Schulen, allerdings nicht alle, sondern englische geschlechterspezifische Schulen, also Mädchen- und Jungenschulen, nicht mehr dazu verpflichtet, die Transidentität ihrer Schüler zu berücksichtigen. Das haben die Bildungsministerin Gillian Keegan von den Tories und die Ministerin für Frauen und Gleichberechtigung, Katie Badenoch, ebenfalls von den Tories. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihren Namen richtig ausgesprochen habe. Ich bitte um Verzeihung. Die haben einen Leitfaden für den Umgang mit Transkindern in Schulen angekündigt. Das heißt konkret, geschlechtsspezifische Schulen müssen die Pronomen, die gewünschten Pronomen ihrer Schüler nicht verwenden. Sie müssen andersgeschlechtliche Schüler nicht bei sich aufnehmen. Also eine Jungenschule muss keinen Jungen aufnehmen, wenn der sich als Mädchen identifiziert.
Falls sie
ihn doch aufnehmen, dürfen sie ihnen den Zugang zu Umkleide- und Duschräumen verwehren. Also beziehungsweise ihnen irgendwie getrennte zur Verfügung stellen.
Also halt normaler sagen. Menschenverstand.
Genau. Sie können halt der Transfrau sagen, du kommst trotzdem nicht in die Frauenumkleide. Das Ganze hat natürlich einen Vorlauf. Erstens hatten mehrere Schulen in so einem Meeting, was mit Regierungsvertretern, Schulen und Juristen stattfand, hatten Schulen Sorgen angemeldet, dass Eltern von Transkindern sie verklagen könnten. Zudem gab es 2017, das war jetzt zumindest ein Fall, den ich da gefunden hatte und auf den sich vermutlich eine Äußerung von Gillian Keegan bezieht. 2017 gab es einen sehr bizarren Vorfall in Oxfordshire, bei dem ein Lehrer, der in einer Mädchenschule arbeitete, von der Schule suspendiert wurde, weil er seine Klasse mit "Guten Morgen, Mädchen" begrüßt hatte.
Also da war wieder der linksliberale Klassiker, warum regst du dich so auf? Es zwingt dich doch niemand.
Exakt. Dieser Lehrer, der nämlich mit "Guten Morgen, Mädchen" grüßte, wusste nicht, dass sich eine seiner Schülerinnen als Junge identifiziert wurde. Als er darauf aufmerksam gemacht wurde, hat er sich sogar entschuldigt und gesagt, dass er es nicht wusste. Hat ihm nicht genützt. Die Schülerin hat sich beschwert. Daraufhin hat sich die Mutter bei der Schule beschwert und die Schule hat diesen Lehrer suspendiert. Er durfte keinen Unterricht geben, er durfte nur noch bei der Unterrichtsgestaltung anderer Lehrer mitwirken.
Ich frage mich nur das ganz kurz, das ist ja jetzt 6 Jahre her. Wir wissen jetzt beide nicht, wie alt das Mädchen bzw. dieser Junge damals war. Mhm. Ich frage mich, ob die Person jetzt darauf zurückblickt und mit einer gewissen Reife darauf guckt und sich denkt, oh, ich habe da jemanden den Job gekostet. Also das sowas ist ja nicht folgenlos. Oder da ruiniert man die berufliche Existenz von jemandem wegen persönlichen pubertären Befindlichkeiten.
Das wäre in der Tat sehr interessant, wenn man diese Person quasi finden könnte.
Und vielleicht interviewen wir die mal.
Ja, wenn ich weiß gar nicht, ob der Name veröffentlicht wurde. Wobei, England ist relativ lax mit seinen Persönlichkeitsrechten. Das könnte man mal schauen. Jedenfalls, Keegan hat einen Satz gesagt, wo ich eben dachte, dass sie sich eventuell auf diesen Fall bezieht. Sie hat nämlich wortwörtlich gesagt, wir müssen uns um das Wohlergehen aller Kinder kümmern. Das Wohlergehen von Mädchen ist sehr wichtig und die Begrüßung "Guten Morgen, Mädchen" ist gegenüber einer Gruppe von Mädchen absolut in Ordnung. So, jetzt die Frage, wie bewertet man das? Prinzipiell ist es natürlich positiv. Dem Wahnsinn wird zumindest bis zu einem gewissen Grad ein Riegel vorgesetzt. Und trotzdem zeigt das Beispiel Großbritannien halt irgendwie auch, wie weit dieser Wahnsinn teilweise fortschreiten kann, bis sich da mal so eine Art strukturierte Gegenwehr entwickelt. Also gerade Großbritannien war für mich in vielen Bereichen eigentlich immer so ein Negativbeispiel, wie man das mit stimmt, solchen,
ja.
jetzt nicht nur Trans, sondern auch Migration und alles andere, wie man halt mit solchen Sachen umgeht.
Aber würdest du sagen, das ist doch nur an reinen Jungs- und an reinen Mädchenschulen, also an den herkömmlichen Schulen, kann man weiterhin diese ganzen Trans-Probleme mit Pronomen und so weiter als Lehrer bekommen, oder?
Ja, soweit ich das verstanden habe, ist da die Regelung anders, weil halt sowieso davon ausgegangen wird, dass du quasi keine homogene Gruppe vor dir hast, ja. Man muss eigentlich dazu sagen, dass, soweit ich weiß, reine Mädchen- und reine Jungsschulen in Großbritannien deutlich häufiger sind als jetzt in Deutschland.
Das könnte sein, dass die dadurch auch noch viel häufiger werden.
Ja,
weil man möglich, da dann einen sicheren Raum, einen Safe Space, wenn man so will, hat vor der bekloppten LGBT-Ideologie. Ich meine, ich bin selber kein Vater von Kindern. Ich bin da immer unentschlossen. Ich kann verstehen, ich habe auch schon mal irgendwo gehört, dass zum Beispiel Schüler besser lernen sollen, ohne das andere Geschlecht und so weiter. Andererseits habe ich auch gehört, unlängst erst von einer Bekannten, die auf einer reinen Mädchenschule war, dass sie gesagt hat, bei ihr war das kein Problem, weil sie auch mit Brüdern aufgewachsen ist. Mhm. Aber es gibt da auch Mädchen, wenn die auf eine Mädchenschule gehen, die dann mit 16 einfach noch nie mit einem gleichaltrigen Jungen geredet haben. Und umgekehrt natürlich genauso. Also
ja.
Da kommen dann teilweise auch vielleicht ein bisschen neurotische Menschen bei raus. Ich weiß gar nicht, was ich insgesamt von diesem Konzept halte. Also ich habe da keine allzu harte Meinung dazu. Aber wenn es der Rettungshafen ist vor LGBT-Zeug, dann ist es wahrscheinlich das kleinere Übel, würde ich denken.
Ja, ich habe mich damit auch zu wenig befasst, um da jetzt wirklich den Vergleich zu haben. Es hängt wahrscheinlich sehr von der Person ab, ob es dann eher ein neurotisches Verhältnis zum anderen Geschlecht fördert oder sogar ein gesundes vielleicht irgendwie, weil dann so diese natürliche Distanz, auch diese Neugier auf das komplett andere stärker da ist. Aber ja, das wird individuell wahrscheinlich sehr verschieden sein. Kommen wir mal von Transkindern zu Transhumanitäten, mehr oder weniger. Nicht direkt, aber jedenfalls die künstliche Intelligenz hat, glaube ich, wieder merkwürdige Sachen
angestellt. In gewisser Weise, ja, ist es schon ziemlich transhumanistisch, weil man sich da mit der künstlichen Intelligenz menschlichen Fähigkeiten bedient hat. Und zwar am vergangenen Samstag kam auf TikTok ein 56-Sekunden-Video von einem Account namens Ghostwriter977. Und der hat dazu geschrieben, ich habe KI benutzt, um einen Song von Drake featuring The Weeknd zu erstellen. Falls das jemandem hier nicht sagt von den Zuschauern, Drake und The Weeknd sind im Hip-Hop- und R&B-Genre so ziemlich die erfolgreichsten Musiker, die es gerade überhaupt gibt. Ich glaube, in meiner Generation von Leuten, die Ende 20, Anfang 30 sind, ist das, was Michael Jackson in den 80ern waren oder so, also viel größer wird's an Popstars nicht.
Mhm.
Der Song dieser beiden, wie gesagt, von künstlicher Intelligenz mit Stimmsimulator erzeugten Stimmen, heißt Heart on My Sleeve und hatte bei TikTok 9,3 Millionen Klicks, zusätzlich mehr als 1000 TikTok-Videos, die diesen Song benutzt haben, um damit dann wieder andere Songs zu machen. Und auf anderen Plattformen ging das auch ordentlich durch die Decke. Auf den ganzen Song, also nicht diese 56-Sekunden-Version, sondern auf das ganze Lied gab es bei Spotify 250.000 Streams, bei Soundcloud 94.000 und bei YouTube nochmal 150.000.
Okay. Ich habe das Lied jetzt nicht gehört, deswegen meine erste Frage, ist das Lied denn tatsächlich überhaupt irgendwie gut, ja, qualitativ?
Ja, das echt? Lied ballert. Also Ist natürlich immer Geschmackssache, über Kunst streiten ist immer schwierig, aber also ich als Hip-Hop-Fan, ich habe das gehört und dachte mir, das ist ein richtig guter Song und du kämst nicht drauf, dass es nicht Drake und The Weeknd sind. Die Stimmen sind original, das sind halt die Stimmen von denen.
Also, ja, also ich meine, das mit diesem Stimmenintieren kenne ich. Ich kenne auch KI-Musik. Es gibt ja diese lustigen Videos, wo zum Beispiel jemand dann die ersten 2 Minuten eines Liedes anmacht und dann muss die KI das vervollständigen. Das ist halt immer ganz unterhaltsam, aber da kam tatsächlich noch nie was bei raus, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, das ist gute Musik, sondern meistens ist das, was die KI produziert, halt komisch. Also bei den Beispielen, die ich bisher kannte, hat man halt schon irgendwie immer gemerkt, dass die KI das irgendwie zwar imitiert, aber nicht richtig versteht, wie Musik funktioniert, weil es dann die Harmonien völlig merkwürdig verlaufen und jetzt auch nicht merkwürdig, wie es irgendwie bei einem exponentiellen Künstler ist, dass dann irgendwie was Spannendes hat, sondern einfach nur, dass du dir denkst, das passt nicht, was da gerade passiert. Also
bei dem Song passt alles und zwar so gut, dass man sich auch wundert. Es gibt Diskussionen im Internet, ob nur die Stimmen simuliert wurden, aber der Text selber geschrieben wurde oder ob auch die Texte des Songs komplett von der KI sind, inklusive dem Instrumental, also der eigentlichen Musik dahinter. Es ist insgesamt ein ziemlich, ziemlich guter Song geworden, meiner Meinung nach, auch wenn es da natürlich immer, das ist letzten Endes eine Geschmackssache, aber zumindest sind die Stimmen absolut authentisch und auch das typische Drake-Phrasen, die Drake so sagen würde, kommen in dem Song vor. Also da hat jemand diese Kunstfigur komplett verstanden. Universal, bei dem Drake und The Weeknd unter Vertrag sind, fand das überhaupt nicht lustig. Der Financial Times liegen E-Mails vor, wo sie sich an Spotify und Apple Music wenden und sie dazu auffordern, KI-generierte Musik auf ihren Plattformen zu verbieten.
Okay, interessant.
Weil die natürlich Angst haben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen.
Ja.
Es gibt drei Haupttheorien zu der ganzen Sache. Wer denn dahinter stecken könnte? Die erste Theorie ist, es sind Drake und The Weeknd selber, die einfach einen Song gemacht haben und gesagt haben, der Song sei KI, um das als Marketingwitz zu benutzen und den KI-Hype zu nutzen, weil das gerade in aller
wäre Munde ziemlich ist. Schlau tatsächlich.
Das wäre schlau. Die zweite Theorie ist ein bisschen banaler, aber meiner Meinung nach wahrscheinlicher. Es ist ein Mann namens Quentin Miller, ein Ghostwriter von Drake, der kürzlich sich in einem Interview beschwert hat, er sei nicht bezahlt worden. Vielleicht wollte er dort Drake eins auswischen nach dem Motto, du bist durch einen Roboter ersetzbar und du schuldest mir doch Geld. Die dritte Theorie gibt's auch noch, die halte ich auch für nicht völlig ausgeschlossen. Das US-Startup Lilo könnte den Song erstellt und ins Netz gestellt haben, um den eigenen Dienst zu promoten, weil die sich nämlich auf Stimmenimitation spezialisiert haben. Mhm. Insgesamt geht
Ich habe eine gewagte dritte Theorie.
Vierte meinst du?
Vierte. Die KI selbst hat das Lied erstellt, heimlich und auch diesen Kanal.
Könnte auch sein, ist ja alles möglich heutzutage, wer weiß. Also insgesamt hat KI natürlich diverse Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen relativ deutlich auf der Hand. KI vereinfacht Arbeitsabläufe. Zum Beispiel könnte eine KI, die im Ärztezimmer steht, relativ schnell einen Menschen scannen in der Zukunft, das ist die Hoffnung der Medizin, und zum Beispiel einen Leberfleck analysieren und sagen, der ist gutartig, machen Sie sich keine Sorgen, gehen Sie nach Hause. Und erst bei Verdacht auf Hautkrebs die Person dann zu einem menschlichen Arzt schickt. Und dadurch würde Ärzten enorm viel Arbeitszeit gespart werden, die sie dann mit wirklich Kranken verbrauchen könnten. Weil viele Menschen mit Nichtigkeiten wie nennt man es, nicht Placebos, sondern als Hypochonder sozusagen zum Arzt gehen.
Ja, da hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal was Interessantes gelesen. Da hatten Forscher irgendein Computersystem die Augen, das war schon 2012 oder so, als ich das gelesen habe, Computer die Augenbewegungen von Leuten nachmessen lassen. Und da konnte der Computer ziemlich gut vorhersagen, welche dieser Personen in naher Zukunft eine Psychose erleiden wird, weil du es wohl an den Augenbewegungen feststellen konntest. Also die Augen bewegen sich wohl ruckartiger und weniger geschmeidig, wenn jemand quasi sich auf eine Psychose zubewegt.
Ah, interessant. Ja, also gerade in medizinischen Bereichen könnte KI wirklich helfen. KI kann natürlich auch Daten sehr genau auswerten, für die Menschen einfach länger brauchen würden. Also auch wieder das Schnelligkeitsthema und KI ist sozusagen lernfähig und in der Lage, sich auch an die Bedürfnisse von Leuten anzupassen. Je nachdem, was du für ein Unternehmen hast, was du für einen Beruf hast, was, weiß ich nicht, deine Lieblingsmusik ist, kannst du halt eben Drake und The Weeknd oder auch Beethoven komponieren lassen. Und die KI passt sich da den Menschen an. Die Nachteile liegen natürlich auf der Hand. Eine KI ist nach wie vor anfällig für Fehler. Es gibt die Klassiker bei ChatGPT, dass man diesen Textbot fragt, wie viel ist 2 + 2? Der Bot sagt 4. Du sagst, das stimmt nicht, überleg dir das nochmal und die KI antwortet, oh stimmt, es ist 5. Die KI ist auch abhängig davon, wer dort gefüttert wird oder wer sie dort füttert.
Ja, oder was das ChatGPT auch tatsächlich, wenn es Sachen nicht weiß, teilweise einfach Sachen erfindet. Das ist auch
stimmt,
sehr spannend.
Das hast du mir erzählt mit Büchern, ne?
Ja, richtig. Wenn du ihn, wenn er irgendein Autor nicht kennt, nicht gut kennt und du fragst ihn, welche Bücher geschrieben hat, dann erfindet er einfach Titel. Das ist auch sehr bizarr, dass ChatGPT da nicht einfach sagt, ich weiß es halt nicht.
Ja. Dazu kommt natürlich das Offensichtliche, wo gerade die Angst ein bisschen rumgeht. ChatGPT kann viele Menschen und ihre Jobs ersetzen. Nicht ChatGPT, sondern künstliche Intelligenz allgemein.
Mhm.
Und dass es auch schon wieder die ersten, zumindest starken Verdachtsmomente gibt, dafür, dass ChatGPT ziemlich woke ist. Man kann, also ich rede jetzt immer von ChatGPT, weil ich diese KI am besten kenne. Es ist nur ein Anbieter von vielen. Aber dort kann man zum Beispiel fragen, beschreib mal Robert Habeck. Und danach fragen, beschreib mal Giorgia Meloni. Und da kommt nicht dasselbe im Gespiegelt raus.
Ja, klar. Ja,
dementsprechend hat ja Elon Musk auch schon angekündigt, TruthGPT zu machen, was dann nicht woke ist und auf der Suche nach der Wahrheit. Also meine Vermutung ist, dieser ganze Kulturkampf woke gegen Konservative, der wird sich nicht durch künstliche Intelligenzen beenden lassen. Der wird einfach nur weiter verlagert, weil es ja immer darauf ankommt, wer die Algorithmen füttert. Und ein sehr großer Nachteil, da habe ich gestern ein interessantes Video von Candace Owens zugesehen. In den USA hat eine Frau einen Anruf bekommen von ihrer Tochter, die weinend am Telefon erzählt, dass sie entführt wurde und Lösegeld braucht. Und ihrer Tochter ging es Gott sei Dank gut. Das war eine Betrugsmasche von Kriminellen. Und diese Frau hat in dem Interview gesagt, naja, ich erkenne ja wohl die Stimme von meiner Tochter. Das war hundertprozentig die Stimme meiner Tochter. Also Maschen wie Enkeltrick oder der 90er-Jahre-Klassiker mit dem nigerianischen Prinzen, der dir per E-Mail Geld überweisen soll, das könnte in Zukunft noch viel heftiger werden. Und da werden wir uns als Menschheit überlegen müssen, wie wir damit umgehen, weil ich denke, egal was man davon hält, aber verschwinden wird's nicht mehr.
Ja, auch was du sagst mit, dass es leicht Jobs ersetzen kann. Gerade weil eben ChatGPT ja zum Beispiel gut ist im Schreiben, was ja eben, wir sind ja beides Journalisten, unser täglich Brot ist, könnte es sein, dass sich da jetzt nicht sofort, aber langfristig auch das Geschäft total ändert, weil wenn ChatGPT jetzt schon so gut ist, könnte ich mir vorstellen, in ein paar Jahren kann auf jeden Fall ein Bot einfach Meldungen schreiben. Also wenn es einfach nur geht, die wichtigsten Informationen quasi rauszufiltern und dann als Meldungstext rauszuschicken.
Das kann gut sein.
Das könnte ein Bot gut machen. Worauf sich dann wahrscheinlich die Arbeit von den Journalisten noch viel stärker darauf berufen würde, halt Dinge zu bewerten, Dinge einzuordnen, halt die großen Linien
zu ziehen. Genau, und natürlich die Grundlagenrecherche zu machen.
Genau, die Grundlagenrecherche zu machen, weil quasi das schlichte Informieren im Zweifelsfall ein Bot übernehmen könnte.
Wer keine Grundlagenrecherche gemacht hat und wahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz profitieren würde, sind die Schreiberlinge bei Netflix. Was war da schon wieder los? Da hast du eine witzige Anekdote für uns mitgebracht.
Das ist korrekt. Und zwar hat Netflix eine neue Serie angekündigt, die am 10. Mai beginnt. Und zwar geht es um die ägyptische Königin, Pharaonin Kleopatra. Wie für Netflix nicht unüblich, hat man sich da ein paar historische Freiheiten herausgenommen. Und zwar ist Kleopatra schwarz, beziehungsweise die Schauspielerin ist halb weiß, halb schwarz. Darüber beschweren sich jetzt interessanterweise die Ägypter. Und zwar haben mehrere ägyptische Historiker auf Twitter etc. in den sozialen Netzwerken klargestellt, das ist historisch nicht korrekt. Kleopatra war Nachfahrin einer griechischen Dynastie. Ihr Vater war ein mazedonischer Grieche mit Namen Ptolemaios der XII. Auch das habe ich vermutlich nicht richtig ausgesprochen.
Aber warte mal ganz kurz. Die Ägypter haben angemerkt, dass Kleopatra Griechin war.
Richtig.
Respekt an die Ägypter, das ist fair. Die versuchen das gar nicht für sich selber zu nehmen. Die sprechen einfach nur an, wenn sie Blödsinn hören.
Ja, so kann man es sehen. Wobei natürlich man auch genauso gut sagen könnte, sie reihen sich damit natürlich auch irgendwie ein in ein griechisches Erbe. Also
gut, technisch gesehen, klar.
Aber klar, es ist, sie hätten auch sagen können, nein, Kleopatra muss so aussehen wie wir. Genau. Ja. Aber da waren sie historisch sehr korrekt, haben ganz klar gesagt, nein, die Frau war Griechin. So, ein griechischer Jurist hat jetzt sogar Klage eingereicht mit dem Ziel, dass die Sendung in Ägypten nicht verfügbar sein soll, weil sie offenbar gegen ein Mediengesetz des Landes verstößt. Die Schauspielerin selbst, die Kleopatra darstellt, rechtfertigte sich damit, dass allgemein viel zu selten schwarze Königinnen auf der Leinwand zu sehen sei und riet auf Twitter, wer das Casting nicht mag, soll sich die Show halt nicht ansehen. Sie drohte ebenso damit, dass Kritiker der Sendung von ihr auf Twitter geblockt werden. Tja, was macht man aus der ganzen Sache? Also prinzipiell darf sich natürlich ein Film, eine Serie, ein Buch so ziemlich alle Freiheiten rausnehmen. Und wenn man halt eine Figur der Vergangenheit so oder so darstellen will, darf man das natürlich. Aber ich finde es schon interessant, dass gerade von den Leuten, die immer so sehr darauf pochen, dass auf kulturelle Sensibilitäten Rücksicht genommen werden soll und dass man bestimmte Leute nicht verletzt, ist dann ja offenbar schon eine große Rolle zu spielen scheint, auf wen Rücksicht zu nehmen ist.
Und ich würde in dem Fall ganz schadenfroh anmerken, da haben sie sich mit den Ägyptern die Falschen gesucht.
Ja, wobei ich vermuten würde, in der Woken-Hierarchie stehen Ägypter definitiv unter Schwarzen. Deswegen ich mir vorstellen
könnte,
dass sich da jetzt nicht viel ändern wird.
Aber hätten sie eine Serie gemacht über Karl den Großen und den als schwarze Frau dargestellt, hätte das uns auf Twitter, aufgeregt. Aber bei den Ägyptern, da hat sich doch sogar der ehemalige Kultusminister drüber geäußert. Von Ägypten, das ist dort ein richtiges Politikum. Kannst du dir vorstellen, dass sowas irgendwie gemacht wird, ein großer historischer Deutscher wird durch einen Schwarzen ersetzt und dann stellt sich, weiß ich nicht, Joschka Fischer hin oder Friedrich Merz und sagt, ich bin stinksauer, das ist eine Beleidigung für Deutschland.
Also, nee, hier würde dich wahrscheinlich eher der Verfassungsschutz beobachten, wenn du irgendwie im Netz schreibst, dass du das nicht lustig findest
oder dich verletzt
fühlst. Also ja, in der Tat, die Ägypter sind da herrlich herrlich unbeeindruckt vom Zeitgeist, genau, und pochen da auf, ihr Erbe gewissermaßen, auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt keine Griechen sind in dem Sinne, aber sie sind mit dieser Tradition verbunden und sie pochen halt auf historische Korrektheit.
Wenn ich raten müsste, wird diese Sendung floppen.
Ja, floppen kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil wenn ich einen Film über Mike Tyson gucken will, dann wäre ich irritiert, wenn der nicht von einem schwarzen Mann gespielt wird. Und bei Cleopatra erwarte ich einfach keine Schwarze. Das würde mich komplett rauswerfen. Das kann die beste Schauspielerin der Welt sein. Ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen, wenn jemand offensichtlich auch mit politischem Interesse einfach da reingezwungen wird in eine Rolle, die nicht für ihn gemacht ist.
Das stimmt. Man erwartet ja eigentlich die berühmte Cleopatra-Stupsnase und halt auch diese Gesichtszüge, die sie
auf den ihren Darstellungen hat. Genau, die Nofretete-Gesichtszüge.
Genau. Aber punkto Floppen, weißt du gerade eigentlich aus dem Kopf, was eigentlich aus der damals sehr umstrittenen Herr-der-Ringe-Serie wurde? War die eigentlich ein Flop oder war die ein Hit?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich überhaupt nicht im Herr-der-Ringe-Universum drinstecke. Das
ist eine
große Bildungslücke von mir.
Ich auch nicht so groß, aber es war ja damals der gleiche Streit darum. Und es wurde ja auch damals in den sozialen Netzwerken groß dazu aufgerufen, die Serie zu boykottieren. Sollten wir uns vielleicht mal anschauen, was daraus geworden ist. Dann kann man vielleicht ahnen, wie es mit Cleopatra
laufen wird. Ja, Netflix gibt ja generell immer gute Anlässe, um sich drüber lustig zu machen, weil irgendwas ist immer. In dem Moment, wo wir drüber reden, sitzt gerade jemand in Kalifornien und schreibt ein groteskes Drehbuch voller falscher historischer Ereignisse.
Das ist wahr, ja.
Ansonsten würde ich sagen, in Berlin hatte ich Corona-Flashbacks. Es wurde nämlich eine Demonstration verboten. Diesmal nicht, um Millionen Menschenleben zu retten, sondern aus Liebe und Menschlichkeit und weil man gegen Antisemitismus vorgeht. Wir haben ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen über die Palästinenser-Demo vom 8. April gesprochen, wo die Gruppe Samidun, also die Unbeugsamen, das ist eine marxistische Palästinensergruppe, die in Israel auch als Terrororganisation gelistet ist, die haben im schönen Berlin-Neukölln eine Demo veranstaltet mit 300 bis 500 Teilnehmern. Dort wurde Tod Israel gerufen, was keine Volksverhetzung ist, wie ich bei der Pressekonferenz der Polizei gelernt habe. Und es läuft aktuell eine einzige Anzeige gegen einen, der Tod den Juden gerufen haben soll, was sehr wohl eine Volksverhetzung ist. Auf jeden Fall haben die Bilder dieser Demonstration dann für Empörung und für schlechte Presse gesorgt. Und der Umstand, dass für den ganzen April und Mai immer mal wieder überall in Deutschland Proteste angekündigt sind, vor allem mit Blick auf den 15. Mai, das ist der Nakba-Tag. Nakba heißt auf Arabisch Katastrophe und beschreibt die Staatsgründung Israels und die Vertreibung der Palästinenser. Also am 15. Mai kommt es immer zu großen Demonstrationen, eigentlich weltweit. Und da geht jetzt gerade in Berlin der Politik und der Polizei ein bisschen die Düse und da wurden zwei Demos verboten. Ich war am letzten Freitag oder an irgendeinem Freitag, wenn ihr das hier hört, bei einer Pressekonferenz der Berliner Polizei, auch mit der Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik, wo über diese Verbote geredet wurde. Und ich fand einen Satz interessant. Die Frau Slowik hat gesagt, es können auch Demos verboten werden, Zitat, die nicht strafrechtlich relevant sind. Also Äußerungen verboten werden. Mhm. Und sie haben gesagt, auch wenn Tod Israel keine Straftat ist, können wir eine Demo auflösen beziehungsweise von Anfang an verbieten, wenn wir davon ausgehen, dass das dort gerufen wird. Das ist die Sachlage.
Ja, klar, du darfst ja auch Demos Auflagen erteilen, die jetzt, wo du Dinge verbietest, die jetzt an für sich nicht strafbar wären, weil eine Demonstration halt so ein anderer Rechtsraum quasi,
genau.
Ich kann jetzt das Juristenblabla nicht, aber ja, du weißt, was genau. Ich meine.
Ja. Also ich finde, dass so Verbaldelikte wie Volksverhetzung und Beleidigung meiner Meinung nach komplett abgeschafft gehören, vor allem, weil das einfach willkürlich ohne Ende ist. Man darf deutsche Köterrasse nennen.
Das ist wahr, ja.
Ich möchte sehen, dass das bei irgendeiner anderen Ethnie auf diesem Planeten von einem deutschen Gericht durchkommen würde.
Ja, das wurde vor Gericht ja schon deutlich festgehalten. Du kannst keine Völkerverhetzung gegen Deutsche begehen, weil Deutsche sind keine Gruppe. So war die Argumentation bisher immer vor Gericht.
Ja, genau. Syrer sind auch keine Gruppe. Ja. Es gibt Assyrer und es gibt Aramäischstämmige und es gibt Jesiden und so weiter. Ja,
laut deutschen Gerichten sind alle anderen Gruppen aber schon.
Aber da bin ich mir nicht ganz, also. Ja. Wir haben es ja auch bei Querdenken gesehen, weil das Infektionsschutzgesetz nicht eingehalten wird, wird einfach präventiv die Demo verboten. Also wer mich hier aus dem Podcast mittlerweile ein bisschen kennt, weiß, dass ich relativ stark pro Israel bin. Ich finde aber auch bekloppte Palästinenser-Demos haben Recht zu demonstrieren und ich bin grundskeptisch gegenüber dem Staat an sich und ich möchte ihm da nicht auch noch zusätzliche Befugnis über das Versammlungsrecht geben. Ich glaube, wenn man die Büchse einmal öffnet, das war jetzt auch nicht das erste Mal, aber wenn sowas Schule macht, dann bin ich mir relativ sicher, dass das dann auch Demos trifft, die uns vielleicht eher gefallen würden.
Ja, ich bin dann in der Zwickmühle. Ich finde ja eigentlich dieses europäische Ideal eines Staates, der sich auch kümmert und auch Grenzen aufbaut und auch so ein bisschen eine Linie vorgibt, eigentlich ja gut, würde sogar sagen, das hat in Europa bisher das einen sehr erfolgreichen Weg genommen, mit natürlich Ausfällen. Aber ich bin natürlich in der Zwickmühle, dass ich jetzt gerade auch wie durch Erfahrungen in der Corona-Krise und so weiter auch eigentlich ein wenig misstrauisch dagegen bin, wenn man dem Staat zu viel Macht gibt. Also, dass diese Demonstration jetzt verboten wird, kümmert mich natürlich herzlich wenig. Vor allem, weil ja de facto auf der vergangenen Demonstration Straftaten begangen wurden.
Eigentlich eine im Singular. Eine.
Echt? War es wirklich nur eine einzige,
ein Typ, die am Ende rauskam? Der Tod den Juden gerufen haben soll, gegen den gerade eine Anzeige läuft. Ansonsten gab es keine weiteren Anzeigen. Es gab ja auch keine Gewaltausschreitung oder so. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal für eine pro-palästinensische Demo argumentiere, aber in dem Fall fand ich das ganze Phänomen ziemlich aufgebauscht. Vor allem, weil auch der Großteil der Medien und natürlich auch von Politik und Polizei und so weiter wieder mal an irgendwelchen Symptomen rumdoktern. Wenn man diese Demo verbietet, ist nicht einer der Leute, die hingegangen wären, danach weniger antisemitisch. Im Gegenteil, wahrscheinlich steigert es das eher. Und du bekämpfst Antisemitismus nicht, indem du antisemitische Demos verbietest, mit einer anderen Migrationspolitik und im Innenpolitischen auch mit, ich würde sagen, auch durchaus mit einem anderen Schulunterricht, was auch so die Verwurzelung des jüdischen Volkes im Nahen Osten angeht und dass es Juden in dieser Gegend viel, viel, viel länger gibt als seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, würde man effektiver Antisemitismus bekämpfen, als wenn man einfach eine Demo verbietet, weil man keine Lust auf unangenehme Bilder hat.
Ja, klar, dass das Demo-Verbot jetzt halt einfach diesem medialen Druck entspringt, das stimmt schon. Prinzipiell bin ich aber schon der Ansicht, dass ein Staat natürlich das Recht hat zu bestimmen, welche Art von politischen Veranstaltungen auf seinem Raum quasi stattfinden.
Natürlich.
Und welche nicht, vor allem wenn er sie halt irgendwie als
natürlich,
als Gefahr
wahrnimmt. Aber ich finde, dieser Rahmen sollte so weit wie möglich sein. Also ich finde, man sollte für alles demonstrieren können, solange man nicht direkt zu schweren Straftaten aufruft. Und
sagen
solange
wir mal,
man
er sollte
dazu aufruft, den Staat zu stürzen.
Sagen wir mal, er sollte rechtlich vielleicht klarer festgelegt sein.
Das
also,
sowieso.
Dass es halt ja, ganz klare Kriterien gibt, wann man halt eine Demonstration untersagen kann.
Und da sollten nicht zum Beispiel Verbaldelikte meiner Meinung nach überhaupt nicht dazugehören. Also
ja, sagen
auf
wir
der
mal,
Demo könnte es zu einer Volksverhetzung oder zu einer Beleidigung kommen, ist für mich kein Argument. Ja. Wenn die sagen, also sagen gut, da mal, kommt das Who is Who der härtesten Rechtsextremen oder der autonomen Antifa und wir rechnen mit Straßenschlachten und brennenden Autos, dann kann ich es noch verstehen. Aber Verbaldelikte, finde ich, sollte eine einigermaßen freiheitliche Gesellschaft aushalten.
Ja, auf jeden Fall, je schwammiger die Kriterien, desto leichter lässt es sich natürlich willkürlich einsetzen, wie man ja eben bei Corona gesehen hat.
Das stimmt. Wir kommen, würde ich sagen, von einem Aspekt der Migration zum nächsten. Diesmal hast du dich wieder reingelesen. Es geht um Statistiken, um Zahlen und um die schöne Arbeitswelt und um Zuwanderung. Was hast du daraus gefunden, Lorenz?
Ja, wir kommen von eher poppig unterhaltsamen Themen mal zu
zum ganz, Ernst des Lebens.
Genau, weil ganz, ganz knallharten Statistiken. Und zwar, ich kann jetzt eigentlich tatsächlich sogar nur anreißen und in der Oberfläche kratzen, was da alles veröffentlicht wurde, weil es wirklich eine lange, ausführliche, interessante Statistik ist. Und zwar, die Bundesregierung hat auf Anfrage der AfD Statistiken veröffentlicht. Da sind unter anderem enthalten die Bevölkerungsentwicklung in verschiedenen Gebieten in Deutschland nach Staatsbürgerschaft. Das heißt, du kannst sehen, wie viele Leute mit deutscher Staatsbürgerschaft sind in ein Gebiet gezogen, wie viele Leute mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, wie viele sind wieder ausgezogen, etc.
Genau. Und auch wie viele von denen eben arbeiten und wie viele
auf Sozialleistungen
angewiesen sind.
Die Geldmengen, die für Asylzahlungen fließen, sind kannst du da nachlesen. Du kannst sehen, wie viele Staatsbürger sozialversicherungsbepflichtigt sind, wie viele arbeitssuchend sind und wie viele arbeitslos und wie viel eben auch jeweils Leute, die keine deutsche Staatsbürgerschaft anhaben. Letzteres sogar nach Herkunftsländern, also kannst genau sehen, wer der eine Staatsbürgerschaft welchen Landes hat, wie viel Prozent davon arbeiten oder arbeiten nicht, etc. etc. Und da fällt eben dann doch auf, gerade wenn man sich jetzt Letzteres anschaut, dass die Integrierung in den Arbeitsmarkt schleppend verläuft. Also in totalen Zahlen.
Ich nehme an, nicht unbedingt bei Skandinaviern, die hierher kommen.
Ja, die waren glaube ich, gar nicht enthalten. Ich glaube, die tauchen in der Statistik
nicht auf. Ja, das war jetzt eher eine rhetorische
Frage. Ja, natürlich,
genau. Gewisse Gruppen, ja.
Also in totalen Zahlen hat knapp ein Drittel aller Menschen, die in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt registriert sind und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, knapp ein Drittel von denen ist entweder arbeitssuchend oder arbeitslos. Also arbeitssuchend ist man ja im ersten Jahr auf der Arbeitssuche und danach wird man arbeitslos. Da sind die Leute, die Asylgeld bekommen, gar nicht drin, weil die dürfen ja gar nicht arbeiten. Also das ist noch zusätzlich. Auch nicht da drin sind natürlich Migranten, die deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Also Migrationshintergründler, wie man sagt.
Genau, Migrationshintergründler. Da gab es auch einen lustigen Scherzkeks, der, als wir eine Grafik auf Instagram geteilt haben, darunter geschrieben hatte, das würde ja an Desinformation grenzen, weil wir quasi nur nach Pass urteilen, wo ich mir dachte, ja, du Scherzkeks, wenn du mir sagen kannst, wo ich die Statistik finde, wo das auch nach Leuten mit Migrationshintergrund aufgeschlüsselt ist, schreibe ich darüber gerne, aber die gibt es in der Tat nicht.
Das Problem hatte die Stadt Hannover vor einem halben Jahr oder so, da haben die ja sich als Selbstverpflichtung eingeführt, dass im Rathaus bei Neueinstellungen irgendwie so und so viele Leute einen Migrationshintergrund haben müssen. Mhm. Und dann haben sie selber gemerkt, dass sie das gar nicht überprüfen können, weil darüber ja nirgendwo Buch geführt wird.
Ja, klar, eben, ja.
Bei Migrationshintergrund denken die meisten an uns natürlich irgendwie an Türken oder Araber. Und denen
da kannst du auch einfach sagen, mein Opa war Pole.
Genau, für die Statistik habe ich auch einen, weil mein Vater Österreicher ist und das sieht man mir halt nicht an. Also das ist alles sehr schwammig, das mit Migrationshintergrund, das ist immer eine Anmerkung dazu. Aber mehr als mutmaßen können wir da auch nicht, weil es wird statistisch seit Jahren nicht mehr erhoben.
Eben, also wir sprechen jetzt nur über Staatsbürgerschaft. Aber schon da zeigen sich ja gewisse beunruhigende Trends. Wie gesagt, totalen Zahlen, ein Drittel, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind arbeitssuchend oder arbeitslos. Jetzt prozentual gerechnet waren 2022 14% aller Leuten, die einer Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, hatten keinen deutschen Pass. Hingegen Leute ohne Arbeit, also Arbeitslose, Arbeitssuchende zusammengezählt, 37%. Also man sieht prozentual
von den,
an der
von
jeweiligen
den Arbeitslosen in Deutschland sind 37% Ausländer.
Genau.
Okay, und bei 13% der Bevölkerung, die sich stellen oder 14 oder sowas?
Ja, so in etwa, genau.
Okay,
ja. Und man sieht auch die Zahlen auf dem bei den Arbeitslosen wachsen halt stärker als bei den Arbeitenden. Also 2014 hatten 8% der Arbeitstätigen keinen deutschen Pass und Leute, die keine Arbeit hatten, waren es 19%. Das heißt, beide Werte haben sich in etwa verdoppelt. Ja, logischerweise die Leute ohne Arbeit, die keinen deutschen Pass haben, das steigt halt prozentual. Also es nimmt einen viel größeren prozentuellen
Wir sind ja auch in dem absurden Szenario in Deutschland seit Jahren, dass unsere Bevölkerung wächst und gleichzeitig der Arbeitskräftemangel immer stärker wird.
Ja.
Wir sind immer mehr Menschen und immer weniger qualifizierte Arbeiter. Das ist auch nicht ganz normal. Liegt nicht nur an Migration, aber es hilft halt leider nicht. Also die trägt da schon stark mit zu bei.
Ja, in der Tat. Wie gesagt, es wurde ja auch nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt und da fielen auch die Hauptasylherkunftsländer, also Syrien,
Irak, Afghanistan.
Genau, sowas. Afghanistan, Iran, Somalia und so weiter, die fielen halt besonders negativ auf. Ja. Sehr gut fielen, ja, vergleichsweise gut fielen beispielsweise Osteuropäer auf. Dann gab es andere Gruppen, da waren die Zahlen so gering, dass es sich kaum sagen ließ. Also beispielsweise Einwanderer aus Nord- und Zentralafrika waren tatsächlich in totalen Zahlen so wenig, dass
das. Ja, klar. Ja. Statistiken über sowas machen ja auch erst ab einer gewissen Größe Sinn.
Genau, ja.
Wenn in ganz Deutschland 7 Flüchtlinge aus Nordkorea leben und von denen gehen 2 nicht arbeiten, dann sind die plötzlich total stark überrepräsentiert. Aber de facto machen Nordkoreaner keinen Unterschied.
Also ja, eben, genau.
Ab einer gewissen Größe wird's ja erst interessant. Ja.
Also am Negativen fielen tatsächlich die Asylhauptländer auf.
Es ist natürlich schwierig, den Leuten auch, also ich mache dem Individuum, was hierher kommt, wenig Vorwürfe. Wenn deine Optionen sind, du kannst bei Amazon schuften mit wenig Aufstiegsmöglichkeiten und einem deprimierenden Job irgendwie als schlecht Qualifizierter, der hierher kommt, der kaum die Landessprache beherrscht, oder du kriegst quasi genauso viel Geld fürs Nichtstun, dann würde ich wahrscheinlich auch eher nichts tun. Nicht jeder hat das Glück, seinen Job gerne zu machen oder eine gute Ausbildung genossen zu haben. Es ist halt, ich bin da saurer auf unsere Politik, die sowas zulässt, als auf den einzelnen Asylbewerber.
Ja, definitiv. Bei dem sehe ich recht wenig Schuld. Der nimmt halt einfach die Chancen wahr, die sich geboten werden. Das zum einen und die Chance, erstmal überhaupt in dieses Land zu kommen. Was natürlich ein für diese Menschen individuell ein Glück ist. Zweitens muss man ja auch sehen, denen wird ja diese Leute kommen ja auch mit, bei diesen Leuten werden ja auch falsche Erwartungen geweckt. Die gehen ja nicht hierhin mit der Einstellung, eventuell werde ich hier große Schwierigkeiten haben, einen Job zu kriegen, weil ich viel schlechter ausgebildet bin als die Einheimischen. Das ist ja etwas, das wird dir nicht erzählt.
Die glauben, sie kriegen einen Mercedes geschenkt
bei der Ankunft. Genau, sondern denen wird halt erzählt, hey, hier kriegst du auf jeden Fall einen super Job, du wirst gebraucht. Und dann, dann landen sie halt in Europa und merken, fuck, die ganze Struktur, ich habe geflucht, darf man das überhaupt? Sonst piepen wir es aus. Und merken halt, verdammt, die ganze Infrastruktur, die ganze Struktur dieser Gesellschaft ist so fremd von dem, was ich zu Hause kenne. Das Ausbildungsniveau der Leute hier ist so viel höher. Ich muss erstmal überhaupt die Sprache sprechen, lernen, was schon eine Riesenhürde ist. Ja, wie gesagt, die Leute werden nicht mit realistischen Vorstellungen nach Europa gelockt und deswegen liegt die Schuld natürlich bei denen, die diese Politik fahren und die Leute hierher locken und auch noch uns verkaufen wollen, dass das alles funktioniert.
Das stimmt. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, ohne das beweisen zu können, würden die Leute in den Herkunftsländern realistisch informiert werden, würden sich sehr viele gar nicht erst auf den Weg machen.
Ja, das denke ich auch.
Naja, in dem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert die Junge Freiheit auf allen sozialen Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter, schaut euch JFTV auf YouTube an, geht in gut sortierte Zeitungsläden eures Vertrauens und denkt zumindest mal darüber nach, euch auch die Printzeitung der Jungen Freiheit zu kaufen. Besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr in Berlin seid, besucht auch deren YouTube-Kanal und hört euch deren Vorlesungen an und deren Philosophie-Podcast Kardashian. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch euer kulturelles Erbe von Netflix nicht kaputt schreiben. Kommt gut ins Wochenende und bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Au revoir.